Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sonntag.
Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, als ich aus dem Fenster geschaut habe?
Was denn?
Meine Nachbarn haben tatsächlich einen Kürbis im Garten stehen. Ich wohne ja in einer Großstadt und habe tatsächlich noch nie gesehen, dass hier irgendjemand mal passend zu Halloween was geschmückt hat. Und das fand ich irgendwie total schön, weil ich freue mich wirklich immer über so kleine Dinge des Alltags.
Ja, passend dazu habe ich noch was, das würde ich auf jeden Fall auch freuen. Werbung. Denn bei Holy gibt es dieses Jahr auch wieder Süßes statt Saures. Ab heute, also dem 27.10., gibt es einen neuen Flavor, den Holy Energy Blood Orange Bad mit saftiger Blutorange. Und das Tolle, der Flavor bleibt sogar dauerhaft im Sortiment, also wir brauchen kein Halloween dazu. Ich durfte das ja schon probieren, also ich habe das inkognito quasi getrunken, ja heimlich, im Dunkeln. Und schmeckt wirklich lecker, die Blutorange ist super erfrischend, ist nicht ganz so süß, wirklich klasse.
Ich weiß, du wirst jetzt mal wieder mit dem Kopf schütteln, aber ich freue mich ja immer riesig über die tollen Aktionen von Holy. Denn auch zu Halloween hat sich Holy wieder was Tolles einfallen lassen. Bis zum 4.11. um 16 Uhr bekommt ihr zu eurer Bestellung auch noch coole Goodies. Ab einem Einkaufswert von 49 Euro erhaltet ihr eine Blood Orange Kerze, ab 99 Euro einen Glow in the Dark Shaker und ab einem Einkaufswert von 149 Euro ein Glow in the Dark T-Shirt. Und jetzt darfst du dreimal raten, worauf ich mich am meisten freue.
Diese Shaker, die braucht echt Hilfe. Die Frau, das ist nicht normal, was die mit diesem Shaker immer. Wobei ich sagen muss, dass dieser Shaker echt, also die sind alle schön, aber das ist wirklich cool. Dieses Clone
Der sieht Dark. Mega nice aus und passt voll gut zu Halloween.
Ja, ist wirklich, wirklich. Nee, sieht echt geil aus, muss ich wirklich sagen. Also überlegt euch, ihr könnt ja dann eure Vorräte einfach mal ein bisschen auffrischen noch. Oder so, lohnt sich wirklich. Also für alle, die Holy jetzt noch gar nicht kennen und erst sich mal einen Vorrat anlegen müssen. Also neben leckeren Eisteesorten bietet Holy auch noch zahlreiche Energy-Drinks für alle, die fokussiert arbeiten möchten. Und dann haben wir auch noch Hydration-Drinks mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen. Die sind perfekt für Sport, wenn man hart gearbeitet hat mit viel Schwitzen oder halt lange Partynächte. Da schwitzt man ja auch viel. Hauptsächlich deswegen.
Genau. Und das Tolle ist, Holy verzichtet dabei komplett auf Zucker oder anderen Gedöns, den ihr nicht braucht. An der Stelle empfehlen wir auch ganz gerne so immer das Starter-Set Deluxe. Das ist quasi das perfekte Starter-Set für alle, die Holy noch gar nicht kennen und gerne mal austesten wollen. Oder aber auch für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und sich einfach mal querbeet durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten testen möchten. Aber ich finde, man kann im Moment auch gerne zum Probier-Adventskalender greifen, da dieser ebenso eine große Auswahl bietet. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr auch noch ordentlich sparen. Denn bis zum 3. November erhaltet ihr den Probier-Adventskalender für nur 44,99 Euro statt 49,99 Euro.
Gut, aber keine Sorge, ihr könnt auch sparen, wenn ihr das jetzt nicht sofort bestellen solltet. Denn wir haben euch bei Holy ein paar Gutscheincodes klar gemacht. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und jetzt einfach sich mal wieder ein bisschen mit Zeug aufstocken wollen, haben wir noch einen 10%-Code für Bestandskunden klar gemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% auf eure nächste Bestellung. Und natürlich gelten die Codes auch für die Adventskalender. Das heißt, ihr könnt also, wenn ihr schnell genug seid, doppelt sparen.
Genau. In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet. Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Dann würde ich sagen, kannst du gleich loslegen. Ich würde mich dann zurücklehnen und lausche ergriffen.
Okay, an der Stelle sei vielleicht erwähnt, dass wir ein bisschen jetzt geflunkert haben. Denn ich habe tatsächlich den Fall schon eingelesen und dem Christian gerade zum Hören gegeben. Das heißt, wir können jetzt einfach direkt mit dem weiteren Part weitermachen. Ihr hört jetzt aber erstmal den Fall. Christian lauscht ergriffen.
Okay, dann möchte ich meine Aussage dem hingehend korrigieren. Ich lauschte ergriffen.
Genau.
Okay, gut.
Gut, aber jetzt wird es wieder ein bisschen ernster, denn tatsächlich habe ich auch einen ernsten Fall für euch mitgebracht. Es ist der 14. August 1977, als ein Paar in South Everett, Washington, beim Brombeerpflücken eine schreckliche Entdeckung macht. An einer Schotterstraße nördlich der Marina High School finden sie die grausam zugerichtete Leiche einer jungen Frau. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten und ist bereits stark verwest. Fliegen schwirren um sie herum und der Körper ist bereits grün bis schwarz verfärbt. Das Mädchen trägt ein pastellfarbenes gestreiftes Top, blaue Jeans-Shorts und blaue Mr. Sneaker-Tennisschuhe. Das Paar meldet den grausamen Fund sofort bei der Polizei. Als die ersten Polizeibeamten und der Gerichtsmediziner am Tatort eintreffen, beginnen sie damit, die Leiche vorsichtig umzudrehen. Doch statt nun das Gesicht des Opfers erkennen zu können, erwartet sie einen Anblick, den sie so schnell nicht mehr vergessen werden. Sie blicken in ein leeres Gesicht voller Fliegen und Maden. Die Leiche wird umgehend zur Autopsie in die Gerichtsmedizin gebracht und die Ermittler beginnen mit der Spurensicherung. Doch viele Beweismittel können sie nicht sichern. Bei der Leiche finden sie keinerlei persönlichen Gegenstände oder Ausweisdokumente. Auch in ihren Hosentaschen befindet sich nichts, was die Ermittler weiterbringen könnte. Lediglich 17 Cent, eine geöffnete Packung Marlboro-Zigaretten und eine leere Plastiktüte. Am nächsten Tag gehen die Ermittler sogar noch einmal mit Haken an den Tatort zurück, in der Hoffnung, ein paar Patronenhülsen oder Ähnliches im Rasen zu finden. Doch auch jetzt ohne Erfolg. Der Gerichtsmediziner bestätigt schließlich die von der Polizei vermutete Todesursache. Die Autopsie ergibt, dass die Unbekannte erwürgt worden war. Im Anschluss wurde ihr etwa 7-mal mit einer Schusswaffe des Kalibers 22 in den Kopf geschossen. Es werden jedoch nur 5 Kugeln in ihrem Schädel gefunden. Der Todeszeitpunkt wird ca. 5 Tage vor dem Fund der Leiche geschätzt. Aufgrund der starken Hitze ist die Verwesung bereits so stark vorangeschritten, dass die Leiche nicht mehr identifizierbar ist. Ihr Gesicht ist weitestgehend skelettiert und ihre Haare sind ausgefallen. Sie war 1,70 groß, wog 70 Kilo und hatte kurzes, dunkles Haar. Ihr Gebiss ist allerdings noch intakt und eine erste Dentalanalyse ergibt ein geschätztes Alter zwischen 25 bis 30 Jahren. Diese Angaben werden nun landesweit veröffentlicht und mit Vermisstenmeldungen verglichen. Doch ohne Erfolg. Trotz zahlreicher Befragungen und der medialen Berichterstattung erhält die Polizei keine Hinweise auf die Identität des Opfers. Detective John Hinz fertigt nun eine Phantomzeichnung an, wie die Unbekannte seiner Meinung nach zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte. Die Skizze wird auch an die Zeitungen weitergegeben, aber es gehen wieder keine brauchbaren Hinweise ein. Mithilfe des Phantombildes gehen sie nun von Tür zu Tür und befragen nochmals etliche Einwohner und hoffen so, auf jemanden zu stoßen, der die Unbekannte eventuell identifizieren kann. Das Interesse der Öffentlichkeit ist groß und die Ermittler gehen jedem noch so kleinen Hinweis nach. Auch die Fingerabdrücke werden zur Analyse an das FBI geschickt. Aber auch dies führt zu keinem Erfolg. Ihr Leichnam wird schließlich am 19. August 1977 in einem Armengrab in Cypress Lawn Memorial Park in Everett beigesetzt. Am 29. August 1977 kommt dann aus heiterem Himmel endlich der große Durchbruch. Die Polizei von Seattle meldet sich bei der Polizei von Everett mit der Frage, ob sie eine unidentifizierte Leiche hätten. Sie hätten einen Mann bei sich, der von einem Tatort spreche, der genau wie ihr Tatort aussehen würde. Die Ermittler treffen sich schließlich mit dem Informanten Mr. Hendershot. Dieser erzählt dem Beamten, dass sein Freund David Roth ihn fragte, »Was würdest du von mir halten, wenn ich jemanden umgebracht hätte?« David wollte, dass sie ihm dabei hilft, eine Leiche an einen anderen Ort zu bringen. Doch Hendershot lehnte dies ab und sagte ihm, dass er damit nichts zu tun haben will. David setzte ihn dann bei seinen Eltern ab und fuhr weg. Nach einer Weile kehrte er zurück und sagte, sie ist weg. Mit dieser Aussage können die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für David Roth Auto und die Wohnung, in der er mit seiner Mutter lebt, erwirken. Zur gleichen Zeit erfahren die Beamten, dass die Polizei in Goldbar bereits ein Gewehr von dem Verdächtigen beschlagnahmt hat. Denn David Roth wurde am 13. August 1977, also einem Tag vor dem Fund der Leiche, verhaftet, nachdem er von einem Streifenpolizist aufgrund eines Verkehrsverstoßes angehalten wurde. Bei der routinemäßigen Untersuchung stellte der Beamte fest, dass Davids Auto nach Marihuana roch. Als er dann das Auto genauer untersuchte, fand er neben mehreren Tüten Cannabis 59 Patronen und ein geladenes Kaliber 22 Marlin-Gewehr. Außerdem entdeckte er ein Einschussloch an seinem Auto. Damit konfrontiert, sagt David, er wäre wegen irgendwas auf sich selbst wütend gewesen und hätte dann auf sein Auto geschossen. David Roth wird daraufhin festgenommen. 3 Tage später wird er allerdings wieder freigelassen. Das Gewehr bleibt jedoch weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittler in Everett erhalten sofort Zugang zur Asservatenkammer, damit sie es zu ihren Beweisen hinzufügen können. Denn bei dem Gewehr handelt es sich um ein Marlin-Gewehr, dessen Patronen das gleiche Kaliber wie die gesuchte Tatwaffe haben. Auch das Auto wird beschlagnahmt und zum Autohof gebracht. In seinem Auto finden die Beamten ein Bündel Pfauenfedern, 22 Patronen, 22er Hülsen sowie Kugelsplitter. Doch von David Roth fehlt jede Spur. Er scheint in der Zwischenzeit untergetaucht zu sein. Er wird schließlich zur Fahndung ausgeschrieben. Zunächst jedoch ohne Erfolg. Über 2 Jahre vergehen, bis die Polizei von Park Orchard sich am 18. Januar 1979 meldet und angibt, dass sie David Roth wegen Marihuana-Besitzes in Gewahrsam genommen haben, ihn aber auf Kaution wieder freilassen mussten. Sehr zum Bedauern der Ermittler von Everett. Doch immerhin haben sie nun endlich eine Adresse von dem Verdächtigen und machen sich sofort auf den Weg, um ihn wegen Mordverdachts festzunehmen. Da sie von ihrem Informanten Hendershot wissen, dass David 1,95 groß ist und eine gewalttätige Vergangenheit hat, müssen sie bei der Festnahme vorsichtig vorgehen. Hendershot erzählte dem Beamten unter anderem, dass David schon mal ohne weiteres die Schränke in der Küche abgerissen hat oder eine Stahlstange mit bloßen Händen verbog. Doch die Festnahme funktioniert anders als befürchtet, ganz ohne Widerstände. Sie legen ihm Handschellen an und setzen ihn auf den Rücksitz des Streifenwagens. Da sie eine lange Fahrt vor sich haben, bei der sie unter anderem die Fähre nutzen müssen, versuchen die Beamten die Gelegenheit zu nutzen. Einer der Ermittler setzt sich während der Fahrt zu ihm auf die Rückbank des Streifenwagens und versucht mit ihm zu reden und langsam Vertrauen aufzubauen. Tatsächlich gelingt es ihnen, David zum Reden zu bringen, indem sie ihm im Gegenzug Zigaretten anbieten. Er unterschreibt schließlich das Formular über seine Rechte und ist bereit zu reden. Bis sie in Everett angekommen sind, hat David Roth bereits den Mord gestanden. David gesteht, zum Silver Lake gefahren zu sein, um schwimmen zu gehen. Als er an der Anlegestelle oder am Rande des Wassers, wo er schwimmen wollte, ankam, sah er ein Mädchen, das die Straße entlang ging und per Anhalter unterwegs war. Da dachte er sich, sie mitzunehmen wäre besser als schwimmen zu gehen. Er holte sie mit dem Auto ein und fragte, willst du ein Bier mit mir trinken gehen? Sie willigte ein. Er fuhr anschließend zum Supermarkt und kaufte ein paar Flaschen Bier. Obwohl er zum Tatzeitpunkt erst 20 war, hatte er damit keine Probleme, da er aufgrund seiner Geheimratsecken wesentlich älter aussah. Dann fuhr er mit dem Mädchen auf die Schotterstraße zwischen dem Supermarkt und der Marina High School. Sie tranken ein paar Bier und er versuchte irgendwann, sie zu überreden, mit ihm Sex zu haben. Doch sie lehnte ab. Das machte ihn wütend. Er stieg aus dem Auto, lief zum Kofferraum und holte ein paar Pfauenfedern, die er ihr dann reichte, um sie wieder zu beschwichtigen. Doch er hatte einen anderen Plan. Er nutzte die kurzzeitige Ablenkung, schnappte sich ein Bungee-Seil, legte ihr das Seil um den Hals und erdrosselte sie. Dabei riss das Seil sogar und er musste ein neues holen. Danach zog er sie in die Brombeerbüsche. Da sie sich aber noch bewegte, ging er davon aus, dass sie noch am Leben war. Also ging er zurück zum Auto, holte sein Gewehr und schoss ihr schließlich 7-mal in den Kopf, bis das Magazin leer war und sie sich nicht mehr rührte. Im Anschluss habe er die Patronenhülsen wieder aufgesammelt. Verärgert über das, was er gerade getan hatte, feuerte er zuletzt das Gewehr auf sein eigenes Auto ab. Endlich haben sie den Mörder gefunden und sogar ein Geständnis. Doch damit ist der Fall leider noch nicht abgeschlossen. Denn auch David Roth gibt an, den Namen seines Opfers nicht zu kennen. Das Einzige, woran er sich erinnern kann, ist, dass sie in einem monotonen Tonfall, ohne Akzent oder ohne Anzeichen einer höheren Bildung sprach. Sie rauchte ihre Zigaretten mit ihrer rechten Hand und sah aus, als wäre sie in ihren 30ern, denn sie hatte Falten um die Augen. David Roth wird am 9. November 1979 wegen vorsätzlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Oktober 1988, also 11 Jahre nach dem Mord, führt der forensische Zahnmediziner Dr. Gary Bell eine umfassendere und gründlichere Untersuchung der Zähne der Verstorbenen durch. Dabei stellt er fest, dass ihre beiden oberen Frontzähne irgendwann aufgrund eines Traumas abgebrochen und ausgebessert worden waren. Außerdem stellt er fest, dass einer ihrer Weisheitszähne noch Wurzeln hatte, die sich noch entwickelten. Aufgrund dieser Untersuchung wird ihr Alter nun auf 17 bis 24 Jahre geschätzt. Die Verstorbene muss also wesentlich jünger als zuvor vermutet gewesen sein. Aber auch diese neue Erkenntnis bringt die Ermittlungen noch nicht weiter. Nach einigen Jahren Haft stellt David Roth den ersten Bewährungsantrag. Er nimmt unter anderem an einem Aggressionsbewältigungskurs teil, das darauf abzielt, ihn zu rehabilitieren. Mit Erfolg. Im Jahr 2005, also nach 26 Jahren Haft, wird er auf Bewährung entlassen. Der Mörder hat seine gerechte Strafe erhalten. Doch das Opfer kann nach wie vor nicht identifiziert werden. 2008 übernimmt Detective Jim Scharf den Fall und gibt der Verstorbenen den Namen Precious Jane Doe. Jane Doe ist der übliche englische Platzhalternamme für nicht identifizierte Personen. Mit dem Namen Precious Jane Doe erlangt der Fall erneut große Aufmerksamkeit. Ein Labor der Universität Texas versucht nun einen neuen Schritt. Man versucht, ein genetisches Teilprofil aus einem Oberschenkelknochen zu extrahieren. Die Knochen des Opfers waren jedoch irgendwann in Vergangenheit abgekocht worden, was die DNA erheblich beschädigte und die Gewinnung eines vollständigen genetischen Profils äußerst schwierig macht. Es folgen 4 weitere Versuche von verschiedenen Laboren, ein vollständiges genetisches Profil aus den Knochen des Opfers zu erstellen. Doch auch diese scheitern. Man bittet auch den Mörder, David Roth, erneut um Mithilfe. Er willigt ein. Mithilfe einer forensischen Künstlerin wird 2008 eine weitere Skizze des Opfers angefertigt. Roth sagt in einem Interview: "Ich habe mich immer gefragt, wie man den Kummer von jemandem lindern kann. Ich weiß nicht, was man jemandem sagen kann, dem man einen geliebten Menschen genommen hat. Ich denke, ich würde versuchen, sie davon zu überzeugen, dass ich nicht mehr die Person bin, die das getan hat und dass ich gelernt habe, das Leben zu schätzen." Doch Roth wird niemals die Gelegenheit haben, sich bei den Angehörigen des Opfers zu entschuldigen. Er stirbt genau 38 Jahre nach dem Mord, am 9. August 2015, an Krebs. 2016 wird eine neue Phantomzeichnung von der ehemaligen Polizeibeamtin Natalie Murray angefertigt und veröffentlicht, in der Hoffnung, nun einen brauchbaren Hinweis aus der Bevölkerung zu erhalten. Doch auch jetzt gehen keine brauchbaren Hinweise bei der Polizei ein. 2020 folgt dann endlich der Durchbruch. Da die DNA der Knochen zu stark beschädigt war, um ein vollständiges DNA-Profil zu erhalten, wird das Profil mithilfe neuer Entwicklungen bei der Sequenzierung von wurzellosen Haaren vervollständigt. Die Haare, die zur Identifizierung verwendet werden, stammen von Strähnen, die an ihrer Kleidung hafteten und in einer Asservatenkammer aufbewahrt wurden. Diese waren also noch in einem relativ guten Zustand. Nachdem ihre DNA aus dem Haar erfolgreich extrahiert werden kann, wendet sich das Team an öffentliche genetische Genealogie-Websites und kann schließlich einen Stammbaum erstellen. Bei weiteren Untersuchungen wird ein biologischer Halbbruder gefunden, dessen DNA mit dem mütterlichen DNA-Profil des Opfers übereinstimmt. Am 16. Juni 2020 erhält Detective Scharf dann endlich den Anruf, auf den er viele Jahre gewartet hatte. Die Daten der Gesundheitsbehörde von Oregon bestätigen, dass Precious Jane Doe in Oregon adoptiert und in Elizabeth Ann Roberts umbenannt worden war. Sie wurde 1959 als Elizabeth Ann Elder in Hood River, Oregon geboren. Im Alter von 2 Jahren wurde sie adoptiert und erhielt den Namen Elizabeth Ann Roberts. Als Elizabeth etwa 6 Jahre alt war, zog ihre Adoptivfamilie nach Roseburg. Ihr leiblicher Vater, Stanley Elder, seine neue Frau und 3 von Elizabeths leiblichen Brüdern aus Hood River starben, als ihr Auto 1970 in den Columbia River stürzte. Detective Scharf kontaktiert sofort ihre Familie und überbringt ihnen die traurige Nachricht. Er erfährt, dass sie auf den Namen Lisa hörte. Lisas Schwester Tonya, die erst 10 Jahre alt war, als Lisa weglief, sagt: Ich sah zu Lisa auf wie zu meiner großen Schwester, die Zeit mit mir verbrachte und unten mit mir spielte. Wir hatten ein wirklich gutes Verhältnis zueinander, weil wir beide adoptiert wurden. Ihr Adoptivvater erzählt dem Detective, dass Lisas Vorderzähne im Musikunterricht ausgeschlagen wurden, als ein anderer Schüler auf ihre Flöte schlug, während sie spielte. Er erzählt weiter, dass sie eine vorbildliche Schülerin war, sich aber kurz bevor sie weglief, mit den falschen Menschen umgeben hat. Etwa eine Woche vor ihrem Verschwinden sprachen ihre Eltern sie auf eine Tüte Marihuana an, die sie auf dem Rasen gefunden hatten. Ein paar Tage später, am 25. Juli 1977, kehrte sie von einem Treffen mit ihren Freundinnen nicht mehr zurück. Sie hinterließ keine Nachricht, wohin sie gehen wollte oder warum sie wegging. Sie schien auch nicht viel mitgenommen zu haben. Ihre Familie meldete sie sofort als vermisst. Etwa zwei Wochen, nachdem sie weggelaufen ist, rief sie von einem Münztelefon in Everett, also rund 630 Kilometer von zu Hause entfernt, ihre Eltern an. Sie bat ihre Eltern darum, ihr Geld zu schicken. Sie flehten ihre Tochter an, wieder nach Hause zu kommen, und Lisa sagte, sie würde darüber nachdenken. Ihre Eltern schickten schließlich einen Scheck an eine Filiale der SeaFirst Bank. Doch Lisa löste diesen niemals ein. Die Vermisstenmeldung wurde in die nationale Datenbank des FBI eingegeben. Doch in dem Protokolleintrag der Polizei von Roseburg wurde das Datum vermerkt, an dem sie volljährig wurde und somit in den Augen des Gesetzes nicht mehr als Ausreißerin galt. Somit wurde der Eintrag irgendwann aus der Datenbank einfach gelöscht. Wäre ihr Eintrag nicht aus dem System entfernt worden, hätte man Elizabeth Ann Roberts vermutlich viel früher identifizieren können. Nach einer Gedenkfeier werden ihre sterblichen Überreste in einem Familiengrab in Hood River, Oregon, beigesetzt.
Okay. Ja, das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben ist, ist natürlich halt heftig Overkill. Ja, muss man wirklich sagen. Also 7-mal ins Gesicht geschossen. Das ist ja schon heftig brutal.
Also Overkill würde ich es jetzt nicht nennen. Es war vielmehr, gut, er ist halt sehr wütend geworden, weil sie eben seine Avancen abgelehnt hat und nicht mit ihm schlafen wollte. Und er war eher davon schockiert, dass sie nach dieser Würgeattacke immer noch am Leben war. Und dann hat er eben so lange geschossen, bis sein Magazin leer war. Und das war wohl ein Gewehr mit 7 Schuss. Was ich jetzt aber nicht so ganz nachvollziehen konnte, war, dass er im Anschluss ja noch einen Schuss auf sein Auto abgegeben haben will. Das heißt, dass er ja irgendwann zwischenzeitlich doch nochmal nachgeladen haben muss. Also wahrscheinlich dann, nachdem er irgendwie so diese Patronenhülsen wieder aufgesammelt hat und gemerkt hat, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich gerade angestellt? Und ist dann vielleicht so in Rage geraten, ich weiß es nicht.
Ja, ich fand es aber trotzdem schon heftig, gerade auch ins Gesicht 7-mal, also mein lieber Freund.
Ja, auf jeden Fall.
Dann noch eine Frage, warum ist die Leiche jetzt vorher niemandem aufgefallen? Ich meine, das waren Leute zum Brombeerpflücken, hattest du ja gesagt. Aber wenn bei so einer großen Hitze der Verwesungsprozess ja auch schon fortschreitet, das ist ja auch mit dem entsprechenden Gestank bzw. Geruch, jetzt nicht respektlos gemeint, verbunden. Warum ist das nicht vorher aufgefallen? War das ein so entlegener Ort, wo die da hingefahren sind?
Richtig, ja. Das war ja keine normale befahrene Straße oder so. Es war ja, wie gesagt, ein Schotterweg, wo er hingefahren ist. Und dann war das ja in einem Gebüsch. Also sie war da nicht komplett offensichtlich. Und die wurde ja auch wirklich nur gefunden, weil da eben ein Ehepaar in der Gegend dann halt eben Brombeeren pflücken gegangen ist. Und dort in diesem Gebüsch haben sie dann die Leiche entdeckt.
Ja, dann hatte ich mir, während du am Lesen warst und ich zugehört habe, habe ich mir natürlich aufgeschrieben, warum ist der nicht in dieser Ortschaft, wo er dann zum zweiten Mal wegen Marihuana-Besitz festgehalten wurde, gleich dann weiter festgehalten worden aufgrund dieser Fahndung, die noch aussteht. Dann habe ich mir aber kurz mal Gedanken gemacht, dass das 1977 war und ich dachte mir halt eben, dass da halt auch die Kommunikation vielleicht noch ein bisschen schwierig ist. Ist in den USA ja heute teilweise noch, obwohl es das Internet gibt. Also insofern hätte sich die Frage im Prinzip dann schon erledigt.
Genau, also exakt denselben Gedanken hatte ich auch, als ich den Fall geschrieben habe. Und dann ist mir kurzzeitig wieder eingefallen, ach so, Moment, das war ja in den 70ern. Klar, da gab es jetzt noch keine Computer, da gab es keine Datenbank, so wie wir sie heute kennen. Ich finde, für diese Zeit waren viele Dinge sehr vorangeschritten. Also, dass dann auch die Polizei in Everett direkt benachrichtigt wurde, das ging eigentlich ziemlich flott. Für die Zeit, wie gesagt.
Ja gut, und sie sind ja auch wirklich dran geblieben, muss man sagen. Also sie haben ja wirklich über Jahrzehnte, über Jahrzehnte, sind sie ja trotzdem immer an dem Fall dran geblieben, auch als es um die Identifizierung ging. Also insofern war das ja auf jeden Fall schon akribisch gemacht, um es jetzt so zu nennen.
Ja, wenn ich das auch richtig verstanden habe, dieser Detective Scharf, der hat das auch unentgeltlich gemacht. Also das war nicht Teil seiner Ermittlungsarbeit, für die er entlohnt wird, sondern das hat er quasi ja in seiner Privatzeit gemacht. Da haben auch etliche Organisationen, gemeinnützige Organisationen, mitgeholfen, Dinge immer wieder neu veröffentlicht. Ich habe auch ein Video gesehen, da gab es halt eine Beamtin, die hat das standardmäßig in all ihren E-Mails zum Beispiel als Signatur gehabt, ein YouTube-Video. Und dieses YouTube-Video existiert heute noch. Wie gesagt, den Link dazu hatte sie dann immer in der Signatur ihrer E-Mails. Und in diesem Video waren halt auch sämtliche Informationen zu dem gefundenen Mädchen und ob es denn irgendwelche Informationen gibt und etc. pp. Also das fand ich krass, wie viele Leute dieser Fall so viele Jahre beschäftigt hat und niemand von denen diesen Fall jemals vergessen hat.
Ja, und das ist jetzt meine nächste Frage. Wenn also so viele Leute da ja immer weiter dran geblieben sind, es da YouTube-Videos zu gab und sonst irgendwas, ist dann die Familie von der Vermissten, die ja dann zum Schluss auch identifiziert wurde, nie darauf gekommen, dass das vielleicht die Vermisste sein könnte?
Scheinbar nicht, das ist ja das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass dieser Fall 630 Kilometer entfernt lag. Kriegst du in deiner Ortschaft mit, was 630 Kilometer von dir entfernt passiert?
Ja gut, wenn es über die Medien geht, die es ja damals auch schon gab, also Zeitung, Fernsehen und so weiter, dann ja vielleicht schon.
Richtig, ich denke, vieles wird aber gerade auch dann eben so lokal verbreitet worden sein, regional verbreitet worden sein. Ansonsten kann ich mir noch vorstellen, ich wollte jetzt eigentlich erst später auf das Thema zukommen, aber gut, das passt jetzt sehr gut hier rein. Du kannst ja schon mal in die OneDrive gucken. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können auch gerne jetzt auf Instagram vorbeischauen unter @allejahremörder, denn dort findet ihr zahlreiche Fotos, die sich wirklich diesmal lohnen, sich anzuschauen. Ich habe nämlich sämtliche Skizzen, die von Elizabeth angefertigt wurden, zusammengestellt. Da gibt es eine Skizze von 1977. Eine von 2008 und eine von 2016. Und dann habe ich noch ein einziges Foto, welches kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen wurde. Jetzt ist es natürlich ein Foto, was von der Seite geschossen wurde, aber ich finde, man kann schon ein bisschen die Gesichtszüge erkennen. Problem ist, dass solche Skizzen, die damals angefertigt wurden, und ich meine, von ihrem Gesicht war ja rein gar nichts mehr zu erkennen, diese Skizzen wurden angefertigt aufgrund von Knochenbau etc.
Ja.
Ich gehe auch stark davon aus, dass die Eltern eben ihre Tochter nicht anhand der Skizze erkennen konnten und, man muss auch dazu sagen, dass lange Zeit vermutet wurde, dass sie ja wesentlich älter ist. Sie hatte also gar nicht in das Schema reingepasst.
Ja, gut, wie gesagt, ich bin sowieso nicht so der Held darin, irgendwelche Skizzen mit irgendwelchen richtigen Bildern zu vergleichen. Man muss halt dazu sagen, dass so das zweite, also das Bild von 2008 und von 2016 sich schon ähneln. Wenn man jetzt mal so die Nasenpartie und Augenpartie anguckt, würde ich sagen, das ist schon ähnlich. Das Bild, das Originalbild von der Frau ist halt recht weit weg. Da ist die Nase, aber wenn ich das jetzt mal vergrößere, aber relativ normal, weil die Nase ist ja schon recht prominent eigentlich so, wenn man sich die Skizzen jetzt anguckt. Aber wie gesagt, dass über eine so lange Zeit da trotzdem akribisch dran geblieben worden ist, das ist schon toll, muss ich sagen. Also
so, ich habe jetzt noch mal einen Cut hier reingesetzt und habe noch mal ein weiteres Foto von Elizabeth Roberts rausgesucht. Denn mir ist es noch im Kopf geblieben, dass ich ein Foto gesehen hatte, bei dem ich mir auch dachte, nee, also ich hätte sie jetzt auf den Skizzen nicht wiedererkannt. Du kannst es dir jetzt gerne ansehen. Wie gesagt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, auch dieses Foto werde ich natürlich auf Instagram hochladen. Das ist wirklich ein Porträtfoto. Wie alt das ist, weiß ich jetzt nicht, aber du kannst ihre Gesichtszüge, du kannst sie ja komplett erkennen. Und ich würde behaupten, ich hätte sie auf den Skizzen nicht wiedererkannt. Auch wenn gewisse Ähnlichkeiten in der Kinnpartie oder bei der Nasenpartie vorhanden sind. Nee, trotzdem.
Das war das, was ich jetzt sagen wollte, so Nasen-Augenpartie. Natürlich ist es klar, jetzt hat man das Foto, man weiß, dass sie das ist. Das ist natürlich einfacher. Nee, also die Nase, wie gesagt, da gehe ich vielleicht noch mit, je nachdem. Aber ansonsten ist das nicht zu vergleichen, gebe ich dir recht, ja.
So, und wo wir jetzt sowieso schon bei den Fotos waren, kann ich auch direkt noch dazu erwähnen, ein Foto von David Roth habe ich auch mit dazu gefunden. Und darauf erkennst du ja auch, ich meine, das wird bei seiner Festnahme dann halt eben entstanden sein. Er sieht wesentlich älter aus als Anfang 20.
Absolut, ja, absolut.
Übrigens, vielleicht nochmal ein Side-Fact an der Stelle zu David Roth. Ich hatte ganz am Anfang etwas mehr versucht zu recherchieren zu David Roth. Und bin dann über einen Artikel gestolpert, der mich erstmal komplett verwirrt hat, weil ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein. Da wurde dann von einer Straftat berichtet, in der Zeit, zu der er sich ja eigentlich hätte schon im Gefängnis befinden sollen, bis ich dann gerafft habe, ich habe den Artikel wohl nicht aufmerksam genug gelesen, denn da stand dann nicht David Roth, sondern Randy. Also David Roth hatte wohl auch einen größeren Bruder und auch dieser wurde mehrfach straffällig. Also ich habe es jetzt nur noch so ganz vage im Kopf. Er soll wohl seine Ehefrau umgebracht haben und stand auch im Verdacht, halt eben noch eine weitere vielleicht umgebracht zu haben und wegen weiterer Betrugsdelikte. Also scheint wohl auch irgendwie ein bisschen in der Familie gelegen zu haben, dass sie ganz schön gewalttätig waren.
Ja, da ist er ironisch gesprochen ja in bester Gesellschaft dann.
Richtig.
Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ist diese Löschung aus der Datenbank, nur weil die nicht mehr 17 ist. Aber sie ist doch nach wie vor verschwunden.
Richtig. Das ist auch eine bestimmte Datenbank eben von vermissten Kindern. Das wird ja auch nochmal ganz anders behandelt als normale Vermisstenfälle. Aber die Datenbank von verschwundenen Kindern wird eben ganz anders behandelt als von Erwachsenen. Und da lag nämlich genau das Problem. Irgendjemand hat da Bockmist gebaut. Und eben bei diesem Polizeiprotokoll anscheinend ein aktuelles Datum irgendwie eingegeben, zu dem sie ja dann schon 18 war. Also ich glaube, sie wurde 2 Monate vor ihrem 18. Lebensjahr, wurde sie, glaube ich, ermordet.
Ja gut, rückblickend betrachtet, gut, man hätte sie dann leider auch nicht mehr retten können, aber man hätte sie zumindest vielleicht dann schneller identifizieren können. Das ist ja jetzt natürlich auch Haarspalterei, das weiß man nicht.
Richtig. Ich muss aber nochmal dazu erwähnen, dass dieser Detective Scharf wirklich extrem bemüht war, in dem Fall voranzukommen. Der hat sich auch vom FBI alle vermissten Fälle aus einem bestimmten Zeitraum geben lassen, zu Frauen in einem bestimmten Alter, was übrigens auch dann älter als 18 war, plus eben dann mit einberechnet die Größe und das Gewicht der Vermissten. Und ich glaube, er kam dann auf eine Zahl von 39.000 schieß mich tot. 39.000. Versuche mal 39.000 Vermisstenmeldungen dann halt eben durchzugehen. Also klar, wahrscheinlich hätte das Opfer dann wesentlich schneller identifiziert werden können. Aber ich denke, so schnell wäre es auch nicht gegangen.
Nein, wie gesagt, ich mache den Behörden hier auch gar keine Vorwürfe. Also schon allein, wenn man sich mal die Zeit sieht. Das ist 1977 passiert und die haben bis 2018 da ermittelt und gemacht und
2020.
Getan.
2020.
Oder 2020 sogar. Da kann man diesmal wirklich überhaupt nichts sagen. Gut, das natürlich mit dieser Vermisstenkartei, das ist natürlich ärgerlich. Man kann aber jetzt halt zugute halten, leider in großen Anführungsstrichen hätte das die Frau ja auch nicht mehr gerettet. Also sie war ja dann leider tot. Gut, man hätte den Angehörigen natürlich dann die Gewissheit geben können, aber ich denke, die werden sich auch nach einer Zeit halt dann damit auseinandergesetzt haben, dass sie bestimmt nicht mehr am Leben ist.
Ja. Am Anfang gingen auch noch Gerüchte rum, warum sie denn überhaupt von zu Hause weggelaufen ist. Da gab es das Gerücht, dass sie weggelaufen sei, weil sie erfahren hat, dass sie adoptiert wurde. Der Vater hat das aber abgestritten. Er meinte, nein, sie hat das schon sehr früh erfahren, dass sie adoptiert wurde und hat auch überhaupt gar kein Problem damit. Dann ging das Gerücht um, dass sie weggelaufen sei, weil bei ihr Gras gefunden wurde und sie Angst vor den Konsequenzen hatte. Natürlich hat sie dafür Ärger bekommen, aber man hat ja auch gehört, sie war an diesem Tag, an dem sie ja dann tatsächlich abgehauen ist, war sie ja trotzdem mit Freundinnen unterwegs. Also das heißt, auch das war nicht der Grund. Warum sie weggelaufen ist, das konnte ihr Vater im Prinzip auch niemals richtig oder wer auch immer. Also ich habe jetzt nur ein Interview mit dem Vater gesehen, konnte er nicht sagen.
Ja, das wird dann wohl ein Geheimnis gewesen sein, was sie dann auch mit ins Grab genommen hat.
Richtig. Übrigens, der Grund, warum der Detective sich so in den Fall reingeklemmt hat, war, dass er meinte, naja, sie ist gestorben, weil sie so gut erzogen wurde und in dem Moment richtig gehandelt hat, als der junge Mann sie halt eben zum Sex überreden wollte und sie abgelehnt hat. Und dafür musste sie dann sterben. Und das hat ihn einfach nicht losgelassen. Und er wollte, dass die Angehörigen von dem Mädchen darüber erfahren und das auch wissen, was für ein tolles Mädchen sie war.
Das finde ich super. Es gibt ja immer wieder so in der Kriminalgeschichte solche Fälle, die dann einen Ermittler oder teilweise sogar ein ganzes Team, ich darf da nur an diesen Kernteamfall erinnern, hier aus Hamburg, wo der LKA-Chef da seine Schwester über Jahrzehnte gesucht hat, die einen dann halt nicht loslassen, wo die dann gucken. Für die Angehörigen ist es auf jeden Fall in großen Anführungsstrichen schön, dass sie dann wenigstens wissen, dass sie gefunden wurde und vielleicht auch an ihr Grab gehen können. Dann, das hilft ja vielen auch. Aber nichtsdestotrotz ist das ein, ja, eine super brutale Tat gewesen im Prinzip.
Ja, ich fand den Fall so krass interessant, weil wir tatsächlich noch nie den Fall hatten, dass es ein Cold Case gibt, bei dem das Opfer nicht identifiziert werden konnte, es aber einen Mörder dazu gibt, der für diese Straftat tatsächlich verurteilt wurde und selbst keinerlei Angaben zu der Identität machen konnte. Also das ist mir zumindest bislang noch nicht bekannt gewesen, hatten wir auch noch nicht den Fall. Und dann die Tatsache, dass das Ganze wirklich 43 Jahre gedauert hat, bis dieses Mädchen identifiziert werden konnte. Das fand ich so krass, das hat mich nicht mehr losgelassen. Deswegen musste ich diesen Fall unbedingt recherchieren. Abgesehen davon habe ich auch keinen deutschsprachigen Podcast gefunden, der diesen Fall schon mal behandelt hat. Korrigiert mich gerne, falls ich mich geirrt habe, falls ich den nicht gefunden habe. Aber ich habe zumindest keinen gefunden und dachte mir, okay, dieser Fall muss hier unbedingt behandelt werden. Bei dem Titel weiß ich nach wie vor noch nicht, wie ich den Titel nennen werde. Ob ich ihn Precious Jane Doe nenne oder vielleicht doch anders, werden wir sehen.
Gut, also in meiner hochsensiblen Buchführung habe ich sonst nichts mehr stehen jetzt.
Ich habe mir noch notiert, dass ich den Zufall krass finde, dass David Roth kurz nach dem Mord tatsächlich von der Streife angehalten wird, weil er einfach zu schnell gefahren ist. Weil eigentlich war dieser Beamte unterwegs zu einem anderen Ort, weil die irgendwie zu einem Ort gerufen wurden, wo jemand mit einer Waffe rumfuchteln sollte. Und auf dem Weg zu dieser Straftat ist da eben David Roth begegnet, der irgendwie viel zu schnell über die Autobahn fuhr und hat ihn dann angehalten.
Ja gut, das hatten wir aber auch schon ein, zweimal, dass dann so ein Mörder in eine Polizeikontrolle gefahren ist und dann halt weitergeschickt wurde. Ich meine, gut, woher will die Polizei das wissen? Sie wissen ja noch nicht, dass er mit umgebracht worden ist.
Ja, ja, also aber insofern, es ist schon mal gut, dass zu diesem Zeitpunkt, also dadurch hatten sie ja auch sogar ein Beweismittel, dass zu diesem Zeitpunkt schon das Gewehr beschlagnahmt wurde. Stell dir mal vor, da hätten jetzt noch ein paar Tage dazwischen gelegen. Wer weiß, ob er sich vielleicht dem Gewehr noch entledigt hätte und dann hätte es gar keine Beweise gegeben, außer die Aussage des Freundes, was ich übrigens auch krass und gut finde, dass dieser besagte Freund dieses Geheimnis nicht für sich behalten hat, sondern den Arsch in der Hose hatte und damit zur Polizei gegangen ist.
Ja, oder im schlimmsten Fall hätte er es vielleicht sogar nochmal so durchgezogen. Das weiß man auch nicht.
Richtig, das ist nämlich das Problem. Wenn man einmal mit solch einer Tat davonkommt, kann es durchaus passieren, dass man zum Wiederholungstäter wird.
Ja, auf jeden Fall. Heftig. Die ganzen Kontaktdaten, wo man alles sehen kann, haben wir ja jetzt zwischendrin schon gesagt, gell, weil ich wieder zu schnell war mit allem. Ja?
Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Ihr könnt das Foto oder die Fotos auch auf unserer Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben, ansehen. Dort könnt ihr leider nicht kommentieren. Wir freuen uns nämlich wahnsinnig, wenn ihr immer unseren Fall kommentiert. Gerne auf Instagram unter dem Beitrag oder aber auch gerne auf Spotify, denn das ist mittlerweile auch möglich, dass man Kommentare verfasst. Die erscheinen noch nicht direkt online. Wir müssten die Hände freigeben, aber wir können mittlerweile sogar antworten und das ist das Coole daran. Ja, ansonsten findet ihr natürlich auch alle Informationen nochmal in der Podcast-Beschreibung, wie zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Richtig.
So, ich habe schon alles aufgemacht, dann suche ich dir mal was Neues raus, okay?
Okay.
2003. Hatten wir das nicht letztens erst?
2003 hatte tatsächlich ich schon dreimal, scheint also ein Lieblingsjahr von mir zu sein. Und gerade erst, naja, Folge 185 habe ich hier notiert. Oder hast du zufälligerweise 2003 gezogen? Nee, nein, du hast 95 oder 98 95. Oder sowas. Ja, genau. Nö, dann passt das doch.
Gut, dann nehmen wir das. Okay, ist notiert.
Super. Hast du aufgehört zu atmen?
Ja.
Ihr müsst wissen, ich mache ja den Schnitt, das heißt, ich höre alles.
Und ihr müsst wissen, ich bin das ärmste Schwein auf der ganzen Welt. Ich darf noch nicht mal atmen bei der Arbeit. Das müsst ihr wissen. Alles andere müsst ihr nicht wissen.
Ich habe ihn das letzte Mal nur darum gebeten, wenn er den Edding ansetzt, vielleicht genau in der Sekunde nicht zu atmen, weil man ja natürlich ganz genau hinhört auf den Edding-Sound. Und ich bin das arme Schwein. Ich sitze doch jede Woche am Schnitt. Also wirklich. Und auch wenn wir uns necken, nicht, dass wir falsch, ich habe letztens wieder einen Kommentar gelesen, wo ich dachte, hä, wann war ich denn böse? Ich wäre böse zu dir gewesen. Nein, wir haben uns sehr, sehr gern und wenn wir böse zueinander sind, dann immer nur auf eine liebevolle Art und Weise.
Ja, ich lasse das mal so stehen. So, also, ihr Lieben.
Das ist jetzt gemein, die Bahn rauscht vorbei, ich kann nicht reden. Ich lasse es jetzt einfach drin, meine Güte. Sag doch nicht sowas, die Leute glauben das auch noch.
Nein, ich denke, es ist auch klar zu sehen, wir hätten es nicht so viele Folgen miteinander ausgehalten, wenn wir uns nicht wirklich gut verstehen würden. Also das sind ja schon ein paar Folgen, die wir gemacht haben. Und ich schätze Jasmins Verbesserungsvorschläge immer sehr, wobei es wirklich immer süß ist, wenn sie sagt, kannst du bitte mal aufhören zu atmen kurz. Das kann man auch falsch verstehen, ja, aber gut. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir mal ein bisschen gescherzt. Das soll natürlich nicht die Dramatik aus der Sache nehmen, die wir vorher besprochen haben. Aber dann lassen wir euch gut gelaunt in die neue Woche.
Vielleicht an der Stelle kurz erwähnen.
Bitte.
Unseren anderen Podcast Ungedingst. Da kriegt ihr noch viel mehr von dem, was wir euch jetzt gerade die letzte Minute geboten haben.
Gut, das ja, hätte ich jetzt auch. Gut, ist egal. Bekommt ihr, wie gesagt, immer mittwochs. Meistens so abends, da haben wir nicht so eine feste Uhrzeit, ist mal früher, mal später. Seid mal so ab 20 Uhr bereit. So, gut, habe ich das auch gesagt? Das ist jetzt komplett anders, als ich sonst verabschiede. Jetzt bin ich komplett
durcheinander. Tut mir leid. Ja, heute ist alles anders als sonst.
Ist nicht schlimm. Okay, ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns dann entweder am Mittwoch bei Ungedingst, wenn ihr Lust habt, oder nächsten Sonntag hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.